vom Kapitel 6. Wir haben dort zunächst nochmal die Liste der Söhne Jakobs, die nach Ägypten heruntergezogen sind, was uns schon im Buch Genesis erzählt wurde. Dann wird berichtet, dass nach Josef auch alle seine Brüder gestorben sind, die ganze Generation gestorben ist und dass auch ein neuer Pharao kommt, der von Josef nichts mehr wusste. Parallel dazu, die Nachkommen der Söhne Jakobs verbreiten sich, die Kinder Israels werden sehr zahlreich und das beginnt Pharao Angst zu machen. Er sieht sie als eine Bedrohung an, versucht zunächst über diese Bedrohung Herr zu werden, indem er sie für Fronarbeit, für den Bau seiner Städte einsetzt. Aber auch das hilft nicht, sie vermehren sich weiter. Der nächste Versuch ist, die Hebammen dazu zu bringen, dass sie die männlichen Kinder, die geboren wären, töten, während die Mädchen am Leben gelassen werden sollen. Da heißt es die hebräischen Hebammen. Da ist nicht klar, und da gibt es auch dann unterschiedliche Auslegungen, heißt es, dass sie selber Hebräerinnen sind oder sind sie Ägypterinnen, die Hebammen der Hebräerinnen sind. Also die beiden Möglichkeiten bestehen. In jedem Fall, die Hebammen sind nicht bereit, die Kinder zu töten, die Jungen zu töten. Und als Pharao fragt, warum sie das nicht tun, antworten sie ausweichend, dass die Hebräerinnen immer schon gebären, bevor sie überhaupt kommen. Und es wird auch gesagt, dass Gott sie belohnt dafür, dass sie nicht bereit sind, die Kinder zu töten. Der nächste Schritt Pharaos ist dann anzuordnen, dass die neugeborenen Kinder der Hebräer, die männlichen Kinder, in den Nil geworfen werden sollen. Und das wird dann wohl ja durchgeführt. Und dann springt die Szene um und es ist eine Geschichte, in der noch kein einziger Name genannt wird, dass nämlich ein Mann aus dem Stamm Levis gegen die Tochter Levis heiratete. Und der Junge, der dort geboren wird, wird im Alter von 3 Monaten ausgesetzt in einem Kästchen auf dem Nil in der Hoffnung, dass er vielleicht doch am Leben bleibt. Die Tochter Pharaos findet das Kind, begreift, dass es ein Kind der Hebräer ist, will es aber am Leben lassen. Die Schwester des Jungen hatte sich verborgen und schlägt der Tochter Pharaos jetzt vor, eine hebräische Hebamme zu holen, was dann die tatsächliche biologische Mutter wird, die das Kind aufzieht. Und nachdem das Aufziehen beendet ist, wird er zu Pharaos Tochter an den Hof gebracht, die ihm dann den Namen Mose gibt. Und Mose wächst also zunächst auf im Palast Pharaos. Und es heißt dann, dass er hinausging, um zu sehen, wie es seinen Volksangehörigen geht, und er sieht einen Ägypter, der einen Hebräer schlägt und tötet daraufhin diesen Ägypter. Kurz darauf trifft er auf 2 Hebräer, die untereinander streiten, und er will auch dort eingreifen und gegen den Angreifer vorgehen, und der sagt ihm: Willst du mich etwa so töten, wie du den Ägypter getötet hast? Und daraufhin bekommt Mose Angst, dass die Sache bekannt geworden ist, und flieht nach Midian, dass man sich wohl irgendwo auf der Sinai-Halbinsel oder im Süden, ganz südlich des Landes Israel vorstellen muss, und hilft dort den 7 Töchtern des Priesters von Midian, die von Hirten überfallen werden, während sie versuchen, ihr Vieh zu tränken. Und als die Mädchen nach Hause kommen und ihr Vater sich wundert, warum sie denn so schnell kommen, und ihm erzählen, dass da ein ägyptischer Mann ihnen geholfen hat, sagt ihr Vater: Ja, warum habt ihr den denn nicht gleich mitgebracht? Und er lädt Mose ein, bei ihm zu wohnen, und gibt ihm eine seiner Töchter, Zipporah, zur Frau. Und den beiden werden auch 2 Söhne geboren. Und dann geht es damit weiter, dass Mose die Herde seines Schwiegervaters weidet und zum Gottesberg kommt. Dort, also vorher wird noch berichtet, inzwischen in Ägypten, dass die Unterdrückung der Israeliten immer noch schlimmer wird und sie schreien und Gott schließlich ihr Schreien hört und offensichtlich eingreifen will. Und dann kommt eben die Szene am Gottesberg, wo Mose den brennenden Dornbusch sieht, sich über diese Erscheinung wundert und dann zunächst ein Engel des Herrn, dann Gott selber aus dem Dornbusch spricht und verkündet, dass die Zeit gekommen ist, die Israeliten aus der Sklaverei zu erlösen und Mose den Auftrag bekommt, sie hinauszuführen aus Ägypten. Und Mose ist alles anderes als begeistert von diesem Auftrag und nutzt eine Menge Argumente, um zu erklären, warum er nicht die richtige Person ist. Und Gott lässt sich auf keines dieser Argumente ein. Und schließlich sagt Mose nur noch, ja, schick doch, wenn du sonst schicken würdest. Und da sagt ihm dann Gott schließlich, du hast deinen Bruder Aaron, der weiß zu reden und der kann mit dir gehen und wartet schon auf dich. Und mit ihm kannst du diese Mission durchführen. Und daraufhin macht sich Mose zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen auf den Weg zurück nach Ägypten. Und dort ist die ganz merkwürdige Szene, dass im Grunde Gott ihn überfällt und töten will und Zipora einen Stein nimmt und dem jüngeren Sohn die Vorhaut abschneidet, also ihn beschneidet und damit offensichtlich Mose rettet. Danach trifft Mose auf Aaron, erzählt ihm alles, was geschehen ist, und die beiden teilen den Israeliten mit, dass die Befreiung bevorsteht. Mose und Aaron gehen zum Pharao, der aber auch nur sagt, wer ist denn dieser Gott überhaupt und warum soll ich die Israeliten ziehen lassen, der sich also weigert. Und im Gegenteil sagt, also wenn jetzt hier sozusagen der Versuch eines Aufstandes kommt, dann werde ich sie noch stärker unterdrücken, damit sie gar nicht auf dumme Gedanken kommen, in die Freiheit entlassen zu werden. Oder eigentlich geht es ja auch zunächst mal nur, so wie es Gott Mose gesagt hat, darum, 3 Tage ein Fest in der Wüste zu feiern. Und im Grunde genommen endet der Wochenabschnitt mit der ganz tiefen Frustration des Mose, der zu Gott klagt und sagt, seit ich gekommen bin und den Israeliten verkündet habe, dass sie erlöst werden, ist alles nur noch schlimmer geworden. Und damit werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ja, soweit also der Abschnitt. Ich habe zunächst mal ein paar Antworten zusammengestellt auf die Frage hin, warum das Buch Exodus mit der Aufzählung der Söhne Jakobs beginnt. Auch deswegen, weil wir die Namen ja schon kennen, weil es ja schon im Buch Genesis die Liste derer, die nach Ägypten gezogen sind, gegeben hat. Also im Grunde genommen hier etwas erzählt wird, was schon vorher erzählt wurde. Und darauf geht auch Rashi ein, zu den ersten Worten des Buches Exodus. Und dies sind die Namen, wo er schreibt, obwohl sie bereits zu Lebzeiten mit Namen genannt wurden, eben im Buch Genesis, nennt die Schrift sie wieder nach ihrem Tod, um zu zeigen, wie sehr sie geliebt werden. Ramban, den vielleicht manche schon kennen als jemanden, der immer ein bisschen länger Dinge erklärt und der wirklich gerne die Zusammenhänge versucht darzustellen, schreibt, die Schrift hat das Buch Genesis abgeschlossen, das das Buch der Schöpfung ist, hinsichtlich der Erneuerung der Welt und der Erschaffung aller Geschöpfe und hinsichtlich aller Widerfährnisse der Väter, die sozusagen eine Schöpfung für ihre Nachkommen sind, da all ihre Widerfährnisse Abbilder der Dinge sind, um auf all das Künftige, das über sie kommen wird, anzuspielen und es kundzutun. Das ist etwas, was Ramban immer wieder in seinem Kommentar zu Genesis gesagt hatte, dass Ereignisse, die Abraham, Isaak und Jakob geschehen sind, immer noch ähnlich sind zu dem, was später den Israeliten geschehen wird, zum Beispiel in Genesis 12, wo Abraham und Sarah nach Ägypten ziehen wegen der Hungersnot, da sagt das eigentlich zum ersten Mal, dass das Vorbild für das, was den Nachfahren geschehen wird. Und er schreibt dann weiter, und nachdem die Schöpfung abgeschlossen war, begann die Schrift mit einem anderen Buch über das Geschehen, das aufgrund dieser Anspielungen kam und konzentrierte sich in dem Buch, so wie es eben auf Hebräisch nach den ersten Worten heißt, und dies sind die Namen, auf das erste Exil, dessen Verhängung ausdrücklich angekündigt wurde, nämlich in Genesis 15, und auf die Erlösung aus ihm. Und daher beginnt sie wieder mit den Namen derer, die nach Ägypten herabzogen und mit ihrer Zahl, obwohl dies bereits geschrieben wurde, da ihr Hinabziehen dorthin der Beginn des Exils war. Und dann haben wir noch eine etwas kritischere Sicht der Genannten bzw. ihrer Nachkommen von Sforno, dem wohl auch auffällt, dass die Liste ja nicht identisch ist mit der Liste in Genesis 46, sondern hier nur die Söhne Jakobs, aber nicht seine Enkelkinder genannt werden. Und so schreibt er: Die hier Erwähnten waren es wert, mit Namen genannt zu werden, denn jeder von ihnen war es wert, als Mensch mit seinem Namen, der auf seine Persönlichkeit hinweist, zu gelten. Und diese waren alle Tage ihres Lebens leuchten. Und die Generation wich nicht vom rechten Weg ab. Aber nach ihrem Tod waren die Gerechten unter ihren Kindern nicht so sehr als solche angesehen in den Augen Gottes und der Menschen. Also auch da irgendwo vielleicht auch ein bisschen, um zu rechtfertigen, die Unterdrückung zu sagen, also die kommenden Generationen, das war schon nicht mehr auf demselben Niveau wie die Väter. Für die folgenden Darstellung von Moses Geburt habe ich einige Midrashim aus dem Midrash Exodus Rabbah gesucht. Der ist die Fortsetzung von dem Midrash Bereshit, Genesis Rabbah, eine der frühen Sammlungen von verschiedenen Midrashim. Und da gibt es auch einige, die eben gerade die Rolle der Miriam, der Schwester des Mose, zeigen, deren Name wir ja heute in dem Abschnitt noch gar nicht gehört haben. Das wird erst nachgeholt werden im nächsten Abschnitt, wenn die Abstammung des Mose gegeben wird. Und zwar fängt es an eben mit der Frage zu den Hebammen. Und der König sprach zu den ägyptischen Hebammen. Wer waren wohl die Hebammen? Das ist auch immer wieder. Wenn jemand plötzlich auftaucht, sucht die rabbinische Tradition immer zu erklären, wer das ist und vielleicht mit einer Person, die sonst wo genannt wird, identisch ist. Rabbi Shmuel bar Nachman sagte, es waren Mutter und Tochter, nämlich Jochebed und Miriam. Nach Rabbi Chanina bar Rav Yitzchak hieß die eine darum Schifra, weil sie die Israeliten zu Gott erhob, dass ihretwegen die Himmel erschaffen worden seien, von denen es heißt, mit seinem Geiste zierte er den Himmel aus. Und dieses hebräische Verb zieren, Schifra, klingt eben wie der Name der einen der Hebammen. Und auf die Weise wird die Beziehung gezogen. Und die andere hieß Pua, weil sie gegen ihren Vater mit Freimut auftrat. Denn Amram, der Vater des Mose und der Miriam, war damals das Haupt des Synhedriums. Synhedrium natürlich der jüdische Gerichtshof ist etwas, das zu dieser Zeit natürlich noch nicht gegeben hat. Das ist sozusagen eine Realität, die der Midrasch aus seiner Zeit, zu denen es den auch eigentlich auch schon nicht mehr so gab, zurücktransportiert in die Zeit in Ägypten. Und es heißt dann weiter, als nämlich Pharao befohlen hatte, dass alle neugeborenen Knaben umgebracht werden sollten, sprach Amram: Auf diese Weise werden die Israeliten vergebens Kinder zeugen. Er entließ sofort Jochebed und enthielt sich des Beischlafs mit ihr und schied sich von ihr, als sie 3 Monate mit Mose schwanger ging. Dem Beispiele Amrams folgend erhoben sich alle Israeliten und schieden sich von ihren Weibern. Da sprach seine Tochter Miriam zu ihm: Dein Beschluss ist schlimmer als Pharaos Beschluss, denn dieser hat nur über die männlichen Kinder einen Beschluss gefasst, du aber über die männlichen und weiblichen. Pharao ist ein Frevler und es ist zweifelhaft, ob sein Beschluss Bestand haben wird. Du aber bist ein gerechter Mann und dein Beschluss wird Bestand haben. Infolge dieser Zurechtweisung nahm Amram sein Weib wieder zu sich. Und alle Israeliten ahmten ihm nach und nahmen ihre Weiber wieder zu sich. Auf diese Weise hatte die Pua ein freies Wort gegen ihren Vater gesprochen. Also durchaus hier die Kritik der Frau wird hier sehr positiv gesehen. Wie geht es dann jetzt weiter mit der Geburt des Mose? Und da sie ihn nicht länger verbergen konnte, ist auch die Frage eben, warum plötzlich jetzt mit 3 Monaten ist es nicht mehr möglich, das Kind zu verbergen im Haus? Weil die Ägypter in jedes Haus gingen, wo sie dachten, dass ein Kind geboren worden sei. Und sie nahmen ein kleines ägyptisches Kind mit und machten es draußen vor dem Hause weinen, damit das israelitische Kind, wenn es dasselbe hörte, mitschreien sollte. Das steht auch geschrieben im Hohen Lied: Füchse, kleine Füchse, ergreifen uns. Und jetzt kommt wieder Miriam ins Bild und seine Schwester stellte sich von ferne, um eben zu sehen, was mit ihrem Bruder, der auf dem Nil ausgesetzt wird, geschieht. Warum stand Miriam von ferne? Rav Amram sagte im Namen Ravs, weil Miriam geweissagt hatte, meine Mutter wird einen Sohn gebären, welcher den Israeliten helfen wird. Als nun Mose geboren war, füllte sich das Haus mit Licht. Da trat ihr Vater auf sie zu und küsste sie an ihrem Haupte mit den Worten, meine Tochter, deine Prophezeiung hat sich erfüllt. Darum wird Miriam auch eine Prophetin genannt, wie in Exodus 15, 20, wo es heißt, und es nahm Miriam, die Prophetin, die Schwester Aarons, die Pauke in ihrer Hand. Warum heißt sie hier nur die Schwester Aarons und nicht auch die Schwester Moses? Weil ihre Prophetie aus der Zeit herrührte, wo letzterer noch nicht geboren war. Und als sie ihn in den Fluss gesenkt hatte, erhob sich ihre Mutter, schlug sie an den Kopf mit den Worten, meine Tochter, wie steht es mit deiner Prophetie? Das ist nun hier gesagt. Und seine Schwester stellte sich von fern, um nämlich zu erfahren, was aus ihrer Prophetie werden würde. Also ja, für sie auch der kritische Moment, ob sie eine wahre Prophetin ist oder ob sie falsch prophezeit hat. Ja, vielleicht hier einen kleinen Einschnitt für Nachfragen oder Anmerkungen.
Ich habe eine Frage. Und zwar, du hast hier zuerst geschrieben, dass der Rabbi Samuel Bar Nachman sagt, es waren Mutter und Tochter, nämlich Jochebed und Miriam. Und wieso sagt er das, wenn sie ja namentlich auch genannt werden?
Es ist sozusagen der Versuch, ihnen eine doppelte Identität zu geben und zu erklären. Weil es gibt ja mehrere Personen in der Bibel, die doppelte Namen haben, so wie Jakob Israel genannt wird, Abraham und Sarah werden umbenannt. Also das Phänomen ist bekannt. Und die Absicht des Midrasch ist wohl hier, obwohl die Namen Schifra und Pua genannt sind, sich damit nicht zufrieden zu geben, weil die sozusagen, es sind zwar Namen, aber sie gehören nirgendwo hin, sie irgendwo so zu identifizieren. Und man kann es halt auch nicht ausschließen, auf die Weise sicherzustellen, dass es sich eben um hebräische Hebammen handelt, wenn sie mit Jochebed und Miriam identifiziert werden. Das mag durchaus auch eine Tendenz sein, die da mitspielt.
Danke.
Herr Müller? Noch eine
Das
Frage?
hat sich erledigt.
Okay,
Dankeschön.
sehr schön.
Ja, ich denke, dann können wir mit der Tochter Pharaos weitermachen. Es ist ja gerade die ersten Kapitel vom Buch Exodus, da tauchen eine Menge Frauen auf, die eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen. Und so ist es eben auch mit der Tochter Pharaos, und die hat ja eine sehr vielfältige und sehr positive Ausweitung ihrer Geschichte in der rabbinischen Literatur. So heißt es in dem Midrasch zu Leviticus Rabbah, eben zu dem ersten Vers von Leviticus, wo es heißt, und er, Gott, sprach zu Mose, heißt es, Mose hatte 10 Namen. Der Heilige gepriesen sei er, sprach zu Mose, bei deinem Leben, von all den Namen, mit denen du gerufen wirst, rufe ich dich nur bei dem Namen, den dir Bithya, die Tochter Pharaos, gegeben hat. Nämlich nach dem Vers in unserem Abschnitt, und sie nannte ihn Mose. Und genauso heißt es dann eben in Levitikus 1,1, und er sprach zu Mose. Und wie wir auf den Namen Bithya, der Tochter Pharaos, kommen, werden wir gleich im nächsten Abschnitt sehen. Das ist nämlich aus dem Buch der Chronik genommen. Und da haben wir im babylonischen Talmud Megillah, das ist der Abschnitt, der sich mit dem Buch Esther befasst. Und von daher ist es vielleicht auch kein Zufall, durch die Gestalt der Esther, dass auch hier auf Geschichten von anderen Frauen ausführlicher eingegangen wird. Als Rabbi Shimon ben Pasi die Auslegung mit dem Buch der Chronik eröffnete, das heißt, das ist die Midrasch-Technik, einen Vers mit einem anderen Vers auszulegen. Und Rabbi Shimon hat eben einen Vers aus dem Buch der Chronik gewählt. Sagte er, all deine Worte sind eines und wir wissen sie zu deuten. Und jetzt kommt der Vers aus 1 Chronik. Und seine jüdische Frau gebar Jered, den Vater Gedors, Chevor, den Vater Sochos, Jekutiel, den Vater Sanoachs. Und dies sind die Söhne Bithyas, der Tochter Pharaos, die Mered zur Frau nahm. Das ist also in diesen langen Genealogien, die das Buch Chronik bringt, kommt hier also plötzlich Bithya, die Tochter Pharaos, vor. Und die erste Frage, die gestellt wird, ist, warum wird sie jüdische genannt? Also seine jüdische Frau gebar Jered, weil sie den Götzendienst ablehnte, wie geschrieben steht, die Tochter Pharaos stieg hinab, um im Nil zu baden. Rabbi Jochanan sagte, sie stieg herab, um den Götzendienst ihres Vaterhauses abzuwaschen. Und dann heißt es ja von ihr, sie gebar im Buch der Chronik, aber sie hat ihn doch nur großgezogen, also sozusagen eine Vermischung zwischen den beiden Versen, obwohl es ja in 1 Chronik um die Geburt von jemandem anders geht, um dir zu sagen, dass jeder, der einen Waisen oder eine Waise in seinem Haus großzieht, die Schrift es ihm anrechnet, als habe er sie geboren. Und dies sind die Söhne Bithyas, der Tochter Pharaos, die Mered zur Frau nahm. Ist sein Name Mered, nicht vielmehr Kaleb, der eben ein paar Verse vorher erwähnt wird und so irgendwie als Oberhaupt der Familie da erscheint, obwohl das eine sehr schwierige Chronologie ist, die wohl auch irgendwie nur in Bruchstücken überliefert ist. Wir haben jetzt wieder zwei Namen. Der Heilige gepriesen sei, er sprach, es komme Kaleb, der gegen den Rat der Kundschafter rebelliert hat und heirate die Tochter Pharaos, die gegen die Götzen ihres Vaters rebelliert hat. Denn in dem Namen Mered steht das hebräische Verb marat, rebellieren, drin. Und so ist eben jetzt die Annahme, dass Kaleb hier eben nicht Kaleb, sondern Mered genannt wird, als der Rebell, der die Rebellin heiratet. Also auch hier nochmal so das Lob auf diejenige, die rebellieren. Und im Falle von der Rebellion gegen den Rat der Kundschafter im Buch Numeri ist es eben, als die 12 Kundschafter ausgeschickt werden, das verheißene Land zu besichtigen, sind es ja 10, die sagen, das Land ist zwar schön, aber es ist auch gefährlich. Es sind mächtige Städte, mächtige Völker und im Grunde genommen allen Angst einjagen. Und es sind nur Kaleb und Josua, die eben sagen, ja, wir können das Land ja erobern. Eine weitere Version der Geschichte der Tochter Pharaos gibt es in den Pirkei de Rabbi Eliezer, ein Midrasch aus dem 8. Jahrhundert, der aber nicht wie andere Midraschim den Bibeltext kommentiert, sondern eigentlich eine Nacherzählung der Geschichten aus Genesis, Exodus und Numeri ist. Und er gibt einen anderen Grund, warum die Tochter Pharaos im Nil badete. Da stellt auch der Gedanke her, sie war doch die Tochter Pharaos und es gab doch sicher Bäder in ihrem Palast. Also warum muss sie bis zum Nil gehen? Ist ja viel unhygienischer und viel unfeierlicher sozusagen. Das steht da wohl im Hintergrund. Die Tochter Pharaos war von schwerem Aussatz befallen und konnte nicht in warmem Wasser baden. Daher kam sie, um im Nil zu baden, sah den weinenden Knaben, streckte ihre Hand aus, hielt ihn und wurde geheilt. Da sagte sie, dieser Knabe ist ein Gerechter und rettete sein Leben. Und jeder, der ein Leben rettet, ist, als habe er die ganze Welt gerettet. Und jeder, der ein Leben verloren gehen lässt, ist, als habe er die ganze Welt verloren gehen lassen. Das ist ein Vers, der an unterschiedlichen Stellen in der rabbinischen Literatur auch vorkommt, ein ziemlich berühmter Satz, der hier also auch eingebaut ist. Und es geht dann weiter, daher wurde ihr das Leben dieser Welt und das Leben der kommenden Welt zuteil. Und das sind auch wirklich eine Menge Auslegungen, die sagen, dass die Tochter Pharaos einen Platz im Paradiesesgarten bekommen hat. Ja, ich habe mal versucht, ja einen kurzen Text aus der jüdischen Mystik zu bringen, auch wenn wir den nicht vielleicht unbedingt bis in seine letzten Details verstehen würden, von Rabbi Chaim Vital. aus dem 16. Jahrhundert, der sagt, alle ersten Erlösungen geschahen durch das Geheimnis des Hod. Also die ersten Erlösungen sind alle die, die vor der endgültigen durch den Messias kommen. Und fängt natürlich mit der Erlösung aus Ägypten an. Und der, also charakteristisch für die jüdische Mystik ist im Grunde genommen von verschiedenen Manifest oder von verschiedenen Stufen der Manifestationen Gottes zu sprechen, die Sfirot genannt werden. Und das sind traditionell 10. Also die erste ist die höchste, die an dem eigentlich unerkennbaren Gott am nächsten dran ist. Und je weiter man runterkommt, desto mehr ist das der Gott, der sich den Menschen offenbart, und einige dieser Manifestationen gelten eben als männlich und einige als weiblich, auch so die, um die beiden Seiten Gottes zu ergänzen. Und obwohl das Wort Hod im Hebräischen eigentlich männlich ist, wird es hier trotzdem als ein weibliches Element Gottes interpretiert, also die Majestät Gottes. Und dann heißt es weiter, und daher sind alle Gesänge in weiblicher Sprache, nämlich die Siegesgesänge, die in der Bibel kommen, die im Hod ist, und selbst die Erlösung aus Ägypten geschah durch Bithya, die Tochter Pharaos. Und daher steht geschrieben, später zu Mose, als er Josua zu seinem Nachfolger macht, und gib ihm, dem Josua, von deinem Hod. Und so geschah die Erlösung von Sisera durch Deborah und Jael. Das ist im Buch der Richter erzählt, wo dann ja auch das Lied der Deborah zitiert wird, und ebenso die Erlösung von Griechenland durch die Tochter Mattithiahus, und dies geschah durch den Tikkun des Hod. Daher sind es 8 Chanukka-Tage, denn Hod ist die 8. Sphira. Und Purim geschah durch Esther. Das sind nun alle die Erlösungen, die auch die in der Bibel berichtet werden, die in Festen sich widerspiegeln. Was hier die Erlösung von Griechenland angeht, in Bezug auf Chanukka, das ist eine, ja, man könnte fast sagen, eine Sondertradition über Chanukka, wo es ja normalerweise eben darum geht, die Wiedereinweihung des Tempels durch die Makkabäer, dass es auch Legenden gibt, die im Grunde genommen Motive aus dem Buch Judith, das ja nicht in den jüdischen Kanon eingegangen ist, aber doch irgendwie wohl bekannt war, mit Chanukka verbindet. Und es dort eben heißt, dass der neben all den anderen Verboten der jüdischen Religion, die der griechische, der seleukidische König verhängt hatte, es auch das Gesetz gab, dass jede verlobte Jungfrau, bevor sie in der Hochzeitsnacht mit ihrem Bräutigam zusammen sein wird, erstmal mit dem König intimen Verkehr haben muss. Natürlich eine Katastrophe für jedes junge Ehepaar. Und dass auch Judith, die schöne Tochter des hohen Priesters, zum König gerufen wurde. Und sie so getan hat, dass sie ihm nachgibt, ihm aber Speisen mit Käse zu essen gegeben hat, die ihn durstig machten, woraufhin er viel Wein getrunken hat, betrunken wurde und sie ihm dann den Kopf abschlagen konnte. Das ist auch einer der Gründe, warum an Chanukka üblich ist, Speisen mit, die aus Milch, also diese, die Sufganiyot zu essen, geht auch teilweise auf diese Geschichte von Judith zurück. Also hier wird die Erlösung aus Ägypten eben als die Erlösung durch eine Frau gesehen. Und eigentlich, was auch nochmal besonders interessant ist, man hätte ja auch sagen können, eben durch die Hebammen oder durch Miriam, dass von all den Frauen, die in den ersten beiden Kapiteln von Exodus genannt werden, sich Rabbi Chaim Vital entschlossen hat, gerade die Tochter Pharaos, die als die entscheidende Figur, die die Erlösung bringt, zu nennen. Ja, das hätten wir jetzt im Grunde genommen zur Kindheitsgeschichte und zur Rettung des Mose, eben halt hier nochmal kurz an, nach den Geschichten über Bithya.
Ich wollte fragen, Detlef Schobes, ob das unstrittig ist, dass hier Bithya als Tochter gemeint ist. Ist das eine Version von mehreren oder sind sich die meisten einig?
Die rabbinischen Ausleger sind sich einig. Das ist sozusagen, sind zwei Stellen in der Bibel, wo die Tochter Pharaos erwähnt wird, und das ist klar, dass das dieselbe ist. Meine, es ist natürlich durchaus nicht zwingend, und ich hatte auch einen modernen Kommentar gesehen, der also eher nach moderner Bibelkritik geht. Wir sehen ja auch, dass es eigentlich mit den Generationen überhaupt nicht hinkommt, und sagen, dass wenn überhaupt hier eben irgendeine Tochter irgendeines Pharaos gemeint ist und nicht notwendigerweise die Tochter Pharaos, die Mose gerettet hat. Also das würde sozusagen moderner Textkritik wahrscheinlich nicht standhalten, aber es war sozusagen die Möglichkeit auch für die rabbinische Tradition eben das Lob der Tochter Pharaos zu erweitern und im Grunde genommen auch sozusagen die logische Schlussfolgerung irgendwo zu ziehen, zu sagen, dass sie letztlich sich den Israeliten angeschlossen hat, also auch sich nicht damit begnügt hat, Mose zu retten, sondern auch den Entschluss gefällt hat, mit ihnen zu ziehen. Und in der Sprache der Rabbinen wird man natürlich auch sagen, dass sie auch konvertiert ist zum Judentum.
Danke.
Herr Müller hatte eine Frage.
Ja, mich würde interessieren, wer hat dann jetzt dem Moses eigentlich den Namen gegeben? Die
Ja, das ist
Mutter?
eigentlich im biblischen Text recht eindeutig gesagt. Die Tochter Pharaos hat ihm den Namen Mose gegeben.
Wie kommt die Bithya dazu, einen hebräischen Namen zu wählen, wenn die Herkunft von Moses als Mishetihu richtig ist, was ich nicht genau weiß?
Im Grunde genommen, also nach heutigen Interpretationen ist man sich einig, dass dieser Name ist, wird zwar nach einem hebräischen Verb eben herausziehen aus dem Wasser erklärt, aber man ist sich heute eigentlich einig, dass der Name des Mose eindeutig ein ägyptischer Name ist. Also der wieder sich auch in manchen Pharao-Namen der Pharaos wie Tutmose zum Beispiel widerspiegelt und das vielleicht sogar auch ein Zeugnis dafür ist, dass diese Gestalt irgendwo eine historische Wurzel hat, denn man hätte sicher sozusagen nicht freiwillig jemanden mit einem ägyptischen Namen genommen, wenn er nicht einfach so klar da wäre. Und das ist vielleicht ein Versuch der Bibel, diesen Namen zu hebräisieren, obwohl er nicht hebräisch ist.
Gibt es an der Stelle weitere Fragen? Ich denke, dann können wir weitermachen.
Ja, dann gehen wir zu dem berühmten brennenden Dornbusch, wo es natürlich auch alle möglichen Erklärungen gibt, warum gerade Dornbusch sozusagen. Und da habe ich wieder den Midrash Exodus Rabbah genommen. Und der beginnt eben damit, und es erschien ihm der Engel des Ewigen. Rabbi Janai sagte, so wie diese Zwillinge, wenn eins Kopfschmerz hat, so fühlt ihn auch das andere. Ebenso sprach auch Gott, wie es im Psalm 91 heißt, ich bin mit ihm in der Not. Oder was heißt das? Ich bin mit ihm in der Not. Wenn sie in der Not sind, rufen sie nur Gott an. So in Ägypten, wie es heißt, ihr Geschrei stieg zu Gott empor. So am Meere, wie es heißt, und die Kinder Israels schrien zum Ewigen. Und so an vielen Orten. Es das heißt Jesaja 63, 9, in all ihrer Not ist auch ihm Not. So sprach auch Gott zu Mose. Merkst du nicht, dass ich in Not bin, wenn die Israeliten in Not sind? Hieraus kannst du ersehen, an dem Orte, wo ich mit dir spreche, das ist aus den Dornen hervor, dass ich an ihren Leiden teilnehme. Also auf diese Weise, dass es eben gerade ein Dornbusch ist, wird ja der Gedanke des mitleidenden Gottes zum Ausdruck gebracht. Dann geht es um die Feuerflamme. Anfangs kam bloß ein Engel herab, welcher sich in die Mitte hineinbegab und inmitten des Feuers stand, weil es eben heißt, der Engel des Herrn sprach. Später erst kam die Schechina, die Gottesgegenwart selbst, wo es eben heißt, er, Gott, sprach und redete mit ihm aus dem Dornbusch. Rabbi Eliezer sagt, so wie der Dornbusch der niedrigste von allen Bäumen der Welt ist, so waren auch die Israeliten niedrig und getreten in Ägypten, weshalb ihnen Gott erschien und sie erlöste. Wie in Exodus 3,8, ich lasse mich herab, um eben herab in das Niedrige, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu erretten. Rabbi Yossi sagt, so wie der Dornbusch der härteste unter allen Bäumen ist und jeder Vogel, der in den Dornbusch gerät, nicht unbeschädigt wieder herauskommt, ebenso kam Gott die ägyptische Sklaverei als die härteste in der Welt vor. Wie es heißt in Exodus 3,7, Gott sprach, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, ja gesehen. Warum steht das Wort gesehen zweimal? Weil die Ägypter nachdem sie die israelitischen Kinder ins Wasser geworfen, die Väter dann mit Bauen drückten. Gleich einem, der mit einem Stock zwei Menschen schlug. Beide empfangen den Riemen und empfanden den Schmerz. Ebenso war auch das Leiden und die Sklaverei der Israeliten dem offenbar und bekannt, welcher sprach und die Welt ward. Wie es heißt da selbst, denn ich kenne seine Leiden. Rabbi Jochanan sagte, wie man aus dem Dornbusch einen Zaun für den Garten macht, so war auch Israel ein Zaun für die Welt. Oder wie der Dornbusch an jedem Gewässer wächst, so wächst auch Israel nur durch die Tora, welche Wasser genannt wird. In Jesaja 55,1, auf alle Durstigen kommt zum Wasser. Oder wie der Dornbusch im Garten sowohl wie am Flusse wächst, so auch Israel in dieser und in jener Welt. Oder wie der Dornbusch Dornen und auch Rosen hervorbringt, so gibt es auch unter den Israeliten Fromme und Ruchlose. Rabbi Pinchas, der Priester, Sohn des Rabbi Chama, sagte, wie der Mensch, wenn er seine Hand in den Dornbusch hineinsteckt, nichts merkt, wohl aber sich verwundet, wenn er sie wieder herauszieht. So merkte auch, als die Israeliten nach Ägypten zogen, niemand etwas davon. Wohl aber, als sie herauszogen. Da geschah es mit Zeichen, Wundern und Krieg. Rabbi Yehuda Bar Shalom sagte, wie beim Dornbusch ein Vogel, wenn er hineindringt, nichts merkt, wohl aber, wenn er herauskommt, seine Flügel sich verletzt, so empfand es auch niemand, als unser Vater Abraham nach Ägypten zog. Wohl aber, als er wieder herauszog, da plagte der Ewige den Pharao. Das haben wir schon vorgebildet, war in Abraham bei seinem Aufenthalt in Ägypten. Und er sah und siehe, der Dornbusch brannte in Feuer. Warum ließ aber Gott den Mose so etwas sehen? Weil dieser nämlich in seinem Herzen dachte und sprach, vielleicht werden die Ägypter die Israeliten aufreiben. Darum zeigte ihm Gott ein brennendes und nicht verzehrendes Feuer. Er sprach zu ihm, wie der Dornbusch im Feuer brennt und nicht verzehrt wird, so werden auch die Ägypter die Israeliten nicht aufreiben. Ja, auch hier nochmal ein kurzer Einschnitt zu Anmerkungen und Nachfragen.
Ja, wo, darf ich?
Ja.
Wo ich mich das Stück so oft gehört habe und immer von Dornbusch gesprochen wird und in die Erklärung hier auch, wie der aussieht, dass man seine Hand nicht da wohl reinstecken kann, aber nicht raus. Naja, ich habe öfters solche Sträucher auch geschnitten. Also es ist nicht leicht, ich hasse die auch zu schneiden, aber trotzdem hat man irgendeine Ahnung, was für Dornbusch das sein sollte? Körner Baumgartner, es war ein, sagt er, es war ein Brombeerstrauch, aber das sind eigentlich nicht die schlimmsten, wie ich erfahren habe. Also ist da irgendeine Ahnung?
Ich glaube, man kann es so in etwa biologisch festlegen. Also so wie die Dornsträucher hier in der Wüste sind, das sind eher Sträucher, deren Äste Stacheln und daneben kleine Blätter haben. Man da wirklich sich ziemlich, also weniger als eben so ein Brombeerstrauch, das wäre einfach noch eher so ein Dickicht, könnte man sagen. Also das wäre schon was ein bisschen kahler ist, so viel könnte ich jetzt dazu sagen. Aber ansonsten, ich habe jetzt nicht genau biologisch nachgeguckt, ob wie der Sneh, wie er auf Hebräisch heißt, definiert wird. Ich könnte gerade mal eben im Lexikon. Das, falls die Identifizierung sicher ist. Ja, also was hier das Lexikon sagt, dass er nicht eindeutig identifiziert wird, das ist aber eben genau der Brombeerstrauch Rubus, das wäre eine Interpretation. Aber es ist offensichtlich schon nicht ein Name, der in späterem Hebräisch eindeutig mit irgendeinem Strauch verbunden ist.
Ja, ja. Ich bin nur neugierig gewesen.
Ja. Also in der Literatur finden sich da ganz verschiedene Dornsträuche und manche haben auch geargwöhnt, das ist so, wenn Forscher in den Orient kommen, den ersten Dornstrauch, den sie sehen, identifizieren sie als den Dornstrauch von Mose, und von daher gibt es ja viel unterschiedliche Variationen in der Literatur. Aber das, ja.
Na, danke, jedenfalls.
Es gibt noch eine weitere Wortmeldung von Rolf.
So, muss ich erstmal laut schalten. Was mich im, das im Text jetzt erwähnt wird, dass eben mit dem Dornbusch auch Zäune um die Gärten gemacht werden. Von daher wäre das vielleicht eine Antwort auf die Frage vorher, welche Art von Dornbusch. Gibt es diese Tradition jetzt noch irgendwo? Wo wird jetzt eventuell sonst noch erwähnt, dass eben ja aus Dornen Zäune um den Garten gemacht werden?
Also nicht exakt Dornen, es gibt die Feigenkakteen, die Zabres, die palästinensischen Bauern, ich weiß nicht, ob heute noch, aber zumindest in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts um ihre Gärten angelegt haben, um Schafe und Ziegen daran zu hindern, in die Gemüsegärten hineinzukommen. Also das so ein, dieser Kaktus, der heute benutzt wird, der stand aus Mexiko. Also den gab es sicher zur Zeit des Mose noch nicht hier im Land. Aber das, der Gedanke hält sich aufrecht, sozusagen.
Mhm. Gut, danke.
Ja, dann noch eine weitere Frage von Frau Fricke.
Ja, ich habe nur eine Frage. Es ist mir jetzt eingefallen beim Sprechen. Hat Jesus deshalb eine Dornenkrone in der Passion an? Nimmt das Bezug auf den brennenden Dornbusch als Jahwe?
Ich bin nur eingefallen. Ich bin mal sehr stark, dass zumindest Kirchenväter das so ausgelegt haben. Also das kann man sicher nicht ausschließen. Es gibt, glaube ich, sogar auch Interpretationen, die den Dornbusch mit Maria vergleichen, aus der das göttliche Feuer dann herauskommt. Also das ist natürlich, wie wir es hier jetzt in der jüdischen Auslegung gesehen haben, die Kirchenväter haben ja ähnlich allegorische, symbolische Auslegungen, und es ist eigentlich zu erwarten, dass da manche Parallelen aufkommen.
Danke. Okay.
Und dann der Herr Müller hat auch noch eine Frage.
Ja, es wurde eben die Frage gestellt, wo der Dornbusch noch vorkommt. Und da möchte ich auf die Geschichte von Dina verweisen. Weil als Dina schwanger wurde von der sogenannten Vergewaltigung von Sichem, wurde ihr Kind von ihren Brüdern unter einen Dornbusch gelegt. Und daher kommt dann nachher auch der Name, also Snei, und dann Asnat. Da ist eine Verbindung zu Josef.
Ich glaube, diesen Midrasch, als wir die Geschichte von Dina gelesen haben, das steht so nicht in der Bibel. In der Bibel steht ja nicht mal, dass Dina schwanger geworden ist. Das ist die Folgerung des Midrasch, dass so eine Begegnung natürlich nicht folgenlos geblieben sein kann. Und es ist wohl keine Frage. Natürlich ist es einerseits der Name Asnat, ist natürlich ein ägyptischer Name, und den jetzt von dem Sne, von dem Dornbusch abzuleiten, ist natürlich wieder eine künstliche Etymologie, aber da stand wohl eben wirklich der Wunsch hinter, eben zu sagen, die Asnat wird ja die Frau Josefs, und damit im Grunde zu sagen, er hat seine Nichte geheiratet und keine Ägypterin. Das ist sicher auch ein Gedanke, der damit verbunden ist, aber ja, auch vielleicht ein bisschen schon in dieser Geschichte von der Tochter Dinas schon etwas auch von dem Kommenden anzudeuten. Es ist keine Frage, dass der Midrasch auf dieses Wort eingeht, denn ich glaube, in der hebräischen Bibel kommt das Wort Sneh sonst nämlich nicht mehr vor. Und Von daher ist das natürlich, wenn dann das im Midrasch benutzt wird, ist die Beziehung eindeutig. Ja.
Weil es gibt ja auch die Erklärung, dass eben dieses brennende, aber nicht verzehrende Feuer auf das, ich nenne es mal, auf das Volk Israel, also auf die Gruppe der Hebräer, die zu der Zeit in Ägypten waren, bezogen ist, dass also gesagt wird, das brennende Feuer bedeutet das Festhalten an ihrem Gottesglauben, aber es nicht ausleben können. Und das Verzehrende käme dann eben erst, wenn das Volk Israel groß würde und dann eben für die anderen als Beispiel stehen würde. Das wird auch in einem Midrasch erklärt.
Ja, das wird dann sozusagen in Richtung von einer absoluten Gotteshingabe wohl so interpretiert werden. Ja, das eben gerade so ein Symbol wie der Dornbusch steht natürlich vielen Interpretationen offen und man kann da weit noch viel mit weiterarbeiten. Ja, ich denke, dann können wir uns der Frage widmen, was denn nun der Name Gottes ist, denn Gott dem Mose ja offenbart in dieser Szene. Und ich habe hier nochmal Benno Jakob genommen, denn wir, die schon dabei waren, kennen ihn schon von seinem Kommentar zum Buch Genesis. Also hat auch einen Kommentar zum Buch Exodus geschrieben, den er ja noch selber abgeschlossen hat im Exil in London. Aber herausgegeben worden ist er erst Jahrzehnte später. Ich habe ihn auch deswegen genommen, weil er einige andere Auslegungen aus früheren Zeiten zusammenfasst und uns von daher nicht einen ganz guten Überblick gibt. Aber ich habe jetzt erstmal die Übersetzung, die er anbietet, für diese beiden wichtigen Verse, Exodus 3, 14 bis 15, gebracht. Da sprach Gott zu Mose: Ich werde es sein, der ich es sein werde. Er sprach: So sollst du den Bnei Israel, also den Kindern Israel, sagen: Der, ich werde es sein, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach ferner zu Mose: So sollst du zu den Bnei Israel sagen: Er, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Dies mein Name für ewig und dies meine Anrufung von Geschlecht zu Geschlecht. Also das ist Benno Jakobs Übersetzung und er sagt dann auch, das sind in Wirklichkeit drei Antworten. Eben die erste, die Gott direkt dem Mose gibt, dann wo es heißt, und Gott sprach ferner zu Mose. Dann er sagt, du sollst dem Bnei Israel sagen und Gott sprach ferner zu Mose. Das sind im Grunde genommen die drei Antworten und ich habe mich jetzt hier eben auf die erste, wo es um den eigentlichen Namen geht, konzentriert. Es ist nun wohl zu beachten, dass die erste nicht wie die beiden anderen mit den Worten eingeleitet wird: So sollst du zu den Bnei Israel sprechen. Sie ist also eine Antwort nur für Mose, nämlich auf das, was er bei der Frage, was ist sein Name, gedacht oder gefühlt haben kann. Auf seinen eigenen verzweifelten Ausruf: Was soll ich ihnen sagen? Wie soll ich dich den Israeliten so schildern, dass sie daraus die Gewissheit einer Rettung schöpfen und ein, was ist sein Name, des Zweifels, des Unmutes, der Bitterkeit entwaffnet wird. Darauf lautet Gottes Antwort: Eje Asher Eje. Das ist ein Satz, in dem dasselbe Verbum Eje als Hauptsatz vorangeht, das in dem Relativsatz, der mit Asher, eben der, wiederholt wird. Und wenn Jakob fühlt eine Menge Bibelverse an, wo sowas vorkommt. Dabei ist aber zu prüfen, ob der Modus in beiden Sätzen gleich oder verschieden ist und welche Zeitstufen gemeint sind. Unsere Stelle ist die einzige, wo beide Mal das Futurum, und zwar in der ersten Person, steht. Weil eben nur einer von sich aus über die Zukunft bestimmen und eigentlich nur er im Indikativ Futuri erster Person sprechen kann. Gemeinsam ist allen Variationen, dass im Hauptsatz nur erst die Handlung an sich behauptet werden soll. Das Nähere aber durch den Relativsatz dahingestellt gelassen wird. Sei es, dass darauf nicht eingegangen werden soll oder kann, oder es nicht vonnöten ist, weil es noch nicht so weit oder weil es unabwendbar oder natur- oder gewohnheitsgemäßig und oder gleichgültig ist. Ähnliche Satzformen finden sich auch in anderen semitischen und nicht-semitischen Sprachen. Es kommt nun darauf an, in welchem Sinne hier das Verbum haya genommen werden soll. Wobei darauf zu dringen ist, dass sowohl das Tempus als die Bedeutung des Verbums im Haupt- und im Relativsatz die gleichen sein müssen. Also dadurch, dass wir in beiden Fällen eben die erste Person Singular eje haben, sagt er, wenn es das, dieselbe Verbform ist, muss sie auch in beide Male die gleiche Bedeutung haben. Und darauf baut jetzt eine Deutung auf. Somit kann zum Beispiel eine Erklärung, ich werde sein oder bleiben, der ich bin, von vornherein nicht richtig sein, denn sie gibt demselben Verb zwei unterschiedliche Bedeutungen. Ebenso müssen alle Deutungen eines Seins in abstraktem, metaphysischen Sinne fehlgehen. Und da bringt er jetzt eine lange Reihe von Autoritäten, die das ja so interpretiert haben, wie bei Maimonides, ich bin, der ich bin, das heißt, der durch innere Notwendigkeit existierende, bei Albo, derjenige, dessen Dasein nur von mir abhängt, nicht wie andere Wesen von einem anderen. Bei Abarbanel, die erste Ursache, nicht geschaffen wie alle anderen Dinge. Bei Saatya Gaon, das ewige Wesen, das nimmer aufhört. Bei Mose Mendelssohn, das ewige selbstständige Wesen. Und dann schließlich bei den Exegeten des 19. Jahrhunderts, ewig und unveränderlich. Und im Grunde genommen, da bringt er jetzt noch Rabbi Judah Halevi aus dem Mittelalter, was haben Sie etwas zu fragen, was Sie doch nicht fassen können? Sage Ihnen nur, ich bin. Denn im zweiten Teil, was Mose Israel sagen soll, wird das Verb hier nur einmal wiederholt, einmal gebracht. Also sage Ihnen nur, ich bin, erklärt durch der ich bin, das heißt der Seiende, der für sie da sein wird, wenn sie mich suchen werden. Sie mögen keinen größeren Beweis für mein Dasein bei ihnen suchen und mich so annehmen. In seinem eigentlichen Wesen nach unerklärbarer, mit keinem Namen zu nennender. Das ist die griechische Interpretation von Philo und schließlich noch aus dem aramäischen Targum, der Schöpfer, der da sprach und die Welt ward. Oder Rashbam, ich bin ewig, kann also meine Versprechungen erfüllen. Also wir sehen hier, dass es eigentlich eine lange Reihe auch von jüdischen Interpretationen gibt, die ja mit so einem metaphysischen Verständnis des Seins kommen. Aber Benno Jakob sagt, es passt einfach nicht. Erstens wäre mit solchen Aussagen den Israeliten in ihrer gegenwärtigen Lage nicht gedient gewesen, wenn sie ihnen nicht überhaupt Schweigen gebieten, was keine Antwort ist. Sodann bezweifelt weder Pharao noch die Israeliten noch gar Mose die Existenz Gottes, sondern jener meint in seiner Selbstsicherheit auf Gott nicht hören zu müssen und diese können nur darauf begierig sein, ob, wann und wie Gott helfen kann, will und wird. Also es hilft ihnen nichts, abstrakt zu wissen, dass es Gott gibt, sondern sie müssen etwas von seinem Eingreifen wissen. Es ergibt sich erstens, das Wort Haya soll nicht sein im Sinne von existieren, Realität haben bedeuten, auch nicht sich in einem gleichbleibenden Zustand befinden, sondern Dasein, nicht Daseinen, das Dasein in einem Wort, erscheinen, auftreten, aufkommen, sich manifestieren und erweisen oder werden. Nur nicht als Fortschreiten zum Sein, sondern als das unvermittelte Eintreten in die Welt der Erscheinungen. Daher ist das rechte Wort für den ersten Akt der Schöpfung ist. Licht werde, in Genesis 1, sei da, Jehi, und Licht ward, war da, war Jehi. Der zweite Punkt, Eje, ist Futurum. Mit dem Präsens darf es nur in dem Sinne eines immer wiederkehrenden, in seiner Natur begründenden und gewohnheitsmäßigen Verhaltens wiedergegeben werden. Und dann schließlich drittens, der Zusammenhang, in dem diese Worte Gottes stehen, verlangt eine Beziehung auf die Lage der Dinge, die erwartete göttliche Hilfe und die Art, wie sie sich darstellen wird. Die Übersetzung sucht die, also seien die Übersetzung, die er anbietet, sucht die Beziehung auf die bewusste Situation durch "Ich werde es sein" wiederzugeben. Auf der rechten Spur war bereits der Midrasch im babylonischen Talmud und den auch Rashi bringt. Gott sagt zu Mose: "Geh, sage den Israeliten, ich war mit euch in dieser Knechtschaft", das ist das erste Eje, "und ich werde mit euch sein in der Knechtschaft unter den zukünftigen Reichen." Als Mose darauf sagte: "Herr der Welt, es ist genug mit der Not zu ihrer Stunde. Sagen, wie soll ich Ihnen sagen, es wird später nochmal weitere Exile geben", sprach Gott zu ihm: "So geh, sage ihnen Eje", also nur einmal hat mich zu euch gesandt, "und sage ihnen noch nichts von all dem, was ihnen später noch bevorstehen wird." Ja, es ist nicht ganz einfach und es ist ja auch ein großes Rätsel. Aber ich denke, so der Hauptgedanke, eben was Benno Jakob hier wichtig ist zu sagen, dass diese Formulierung ein Dasein, ein helfendes Dasein Gottes ausdrückt. Das ist, dass das damit gemeint ist, weil eben alles andere sozusagen keinen Sinn hätte in dem Zusammenhang. Es ist das, was die Israeliten jetzt brauchen, und es auf diese Weise ist, offenbart er sich auf diese Weise. Ja, sind dazu noch Nachfragen?
Ich habe eine Frage. Versteht man mich?
Ja, gut.
Ja, Hans Schamier bin ich. Also in unseren Bibeln steht ja der Name Yahweh, der dann JHWH abgekürzt wird. Wie kommt man denn hier von Eje Asher Eje zu Yahweh? Gibt es da irgendwie eine Verbindung?
Ja, das geht auf dieselbe Wortwurzel, eben das Haya, das Verb mit den drei Konsonanten H, J, H zurück. Und es ist eben die, sozusagen das Eje ist die, könnte man sagen, die einmalige Selbstvorstellung, wo sich Gott eben in der ersten Person vorstellt. Mhm. Und in den folgenden biblischen Texten ist es eben schon, könnte man sagen, eben sein Name geworden, wobei natürlich auch da die grammatische Konstruktion nicht ganz klar wird, aber es ist eben nicht mehr die erste, sondern wohl eher in einer Form die dritte Person, die damit wohl gemeint ist. Aber die Wortwurzel sozusagen ist die gleiche. Mhm.
Ja, danke.
Herr Müller, Sie hatten eine Frage?
Ja, ich habe einen Zusatz. Weil ich weiß, dass also bei uns, bei den Katholiken, in den Gottesdienst jetzt teilweise dieses Ayer Asher Eje ganz einfach übersetzt wird: "Ich bin bei euch." Das ist die eine Version. Und eine andere Version habe ich gehört oder gelesen, dass also gesagt wird: "Ich übersetze: Ich bin, der ich sein werde", wie man es auch von der Grammatik her übersetzen könnte. Gemeint ist aber damit: "Ich bin der, den du erst erfassen musst oder darfst." Das heißt also, erst wenn du mich, den Unfassbaren und Unerklärbaren, verstanden hast, was erst, ich sag mal, nach dem Tod eventuell oder nach der Erlösung der Fall überhaupt sein kann, dann wirst du erkennen, wer ich wirklich bin. Dann wirst du mich erkennen.
Ja, diese Erklärung, das ist diesem Ich bin der ich bin, dass da auch etwas von der Unfassbarkeit Gottes mit da ist. Das erwähnt Benno Jakob auch an einer Stelle in dem Kommentar nochmal, und das kommt auch an anderen Stellen vor. Das ist sicher auch eine weitere Ausweitung, die möglich ist. Wenn im Moment in der Liturgie verwendet wird, was "ich bin da", hatten Sie gesagt, also dann wäre es
"ich bin bei euch".
Ich bin bei euch. Wäre das inhaltlich nach dem, was würde das übereinstimmen mit dem, was Benno Jakob gesagt hat? Es wäre sprachlich gesehen eine Verkürzung sozusagen, das sozusagen auf den Punkt zu bringen, ohne im Grunde genommen die Sprachform zu behalten. Ich habe gerade mal gesehen in der neuen Übersetzung, bei der Einheitsübersetzung ist man bei der, ja, ich glaube, relativ klassischen Übersetzung geblieben. Ich bin der ich bin. Und das geht natürlich auch, also man könnte es metaphysisch interpretieren. Man könnte es mit diesem ungreifbaren Gott haben. Würde letztlich ähnlich wie es auch der Unterschied zu Benno Jakob ist, dass er es im Futur übersetzt. Ich werde es sein, der ich es sein werde. Also auch da muss man noch mal einen weiteren Interpretationsschritt machen, um eben zu dem beistehenden Dasein Gottes zu kommen. Und es ist sicher eben auch einer der Ausdrücke, die man eben nicht wirklich übersetzen kann. Und es liegt vielleicht auch an einem solchen Namen, dass der eben diese Weite haben soll und nur Dinge andeuten soll.
Ja, man kann ja auch sagen, es gibt auch ein gefühltes Verstehen und das tun wir wahrscheinlich.
Man bringt sicher in sowas auch immer seine eigenen Vorstellungen mit rein, das lässt sich gar nicht vermeiden. Auch gerade die jüdischen Philosophen wie Philo oder Maimonides, die Benno Jakob anführt, die haben natürlich eine gewisse Gottesauffassung, die sie aus der griechischen, aus der muslimischen Philosophie auch genommen haben und fühlen sich irgendwo auch verpflichtet, sozusagen in diesem Bild zu bleiben. Gabriele.
Ich dachte gerade noch mal so, dieses Unfassbare des Namen Gottes. Es gibt ja auch die, also zumindest habe ich es mal gehört, dass wenn man den Namen von jemandem kennt, man sich auch dessen in irgendeiner Form bemächtigen kann oder dass man da Macht ausüben kann. Und von daher finde ich es logisch, dass der Name Gottes dieses Unfassbare, dieses Kryptische in sich trägt, eben um genau deutlich zu machen, dass das nicht funktioniert. Und dann ist mir persönlich dieses Umschreibende, also was wir jetzt gerade von Benno Jakob gehört haben, dieses helfende Dasein Gottes lieber als eine Definition dieses Namens oder eine vielleicht auch dann korrekte, wie auch immer, Übersetzung dieses Namens. Also dann könnte ich das besser aushalten mit diesem Gedanken im Hintergrund zu sagen, ja, dann können wir es halt nicht genau sagen, wie es ist. Und das wäre eine Begründung, warum dies ein Stück weit im Verborgenen bleiben dürfte oder darf.
Ja, da gibt es ja in vielen Kulturen Zeugnisse für, dass man der Meinung ist, man könnte einen Namen magisch benutzen, um eventuell auch zu schaden dem Namensträger. Und wir hatten ja die Geschichte vom Kampf Jakobs mit dem Engel am Jabok. Und da fragt, wer will Jakob ja auch den Namen wissen und der Engel weigert sich, den Namen zu geben. Also gerade eben die göttlichen Boten sind nicht so sehr bereit, ihre Namen herzugeben. Das geht sicher auch in diese Richtung.
Ja, vor allen Dingen, was Herr Müller-Mara gerade sagte, wenn wir werden wahrscheinlich diesen Namen und sowieso Gott nie verstehen können. Also dafür ist unser Verstand zu klein. Sonst wäre es nicht Gott, wenn wir ihn verstehen könnten. Und das darf sich, finde ich zumindest, dann auch in diesem Namen irgendwo ausdrücken.
Ja, das... Ja. Und dafür gibt es ja eben auch unterschiedliche Übersetzungen. Und ja, vielleicht ist es auch einfach wichtig, eben eine Übersetzung zu haben, die, ja, mit der man was anfangen kann auch und die gleichzeitig eben nicht die Dinge zu sehr presst.
Ja, genau. Nicht zu sehr festlegt. Ja, sehe ich auch so.
Und dann gibt es noch eine weitere Frage von Rolf.
Ja. Ich habe mein Mikro eingestellt, ich bin zu hören, denke ich jetzt.
Ja, sehr schön.
Ich habe jetzt ganz das gesucht. Ich meine, es wäre mit Text auch drin gewesen, dass eben Gott, der ist oder in der Übersetzung drin steckt, dass eben er dann ansprechbar ist, wenn wir ihn suchen. Da war etwas mit, so ihr mich sucht. Und ich finde es aber jetzt hier, ich habe es noch mal vor und zurück gelesen und nicht mehr gefunden. Und dieses, dass wir, war das, ach nein, das kann sein, dass ich das.
Es ist eine Erklärung, die Erklärung von Rabbi Judah Levi am Ende der fünften Seite. Da heißt es, was haben Sie etwas zu fragen, was Sie doch nicht fassen können? Sage Ihnen nur, ich bin, erklärt durch der ich bin. Das heißt, der Seiende, der für Sie da sein wird, wenn Sie mich suchen werden.
Ja, genau, das war's. Und eben, ich werde da sein, wenn ich gesucht werde. Und dass dieses Hinwenden des Menschen zu Gott eben auch entscheidend dafür ist, damit überhaupt da mit dem Namen was anzufangen ist. So, vielleicht. Das auf der fünften Seite, sagt so unten war das.
Ja, ja, man, dann könnte man auch sagen, dass eben in diese Situation geschaffen ist, wo in der Sklaverei die Israeliten um Hilfe schreien und also eben keinen abstrakten Gott brauchen, sondern einen, der helfen wird und nach einem solchen Gott suchen und eben deswegen an diesem Punkt der Tora diese Erklärung des Namens Gottes dann auch kommt.
Mhm. Ja, danke für den Hinweis.
Ja, dann können wir vielleicht die letzten Minuten noch nutzen, um uns der Zippora, der Frau des Mose, zuzuwenden, die ja nicht wirklich eine typische Randgestalt ist und auch aus der biblischen Geschichte ziemlich verschwinden wird. Und da habe ich einen modernen Text von der israelischen Psychologin Amia Lieblich gewählt, die eben jetzt den Text aus ihrer Sicht als Psychologin auch durchaus deutet, aber dadurch, dass sie religiös aufgewachsen ist, kennt sie natürlich die Midrashim, kennt die alten traditionellen Auslegungen und baut die auch in ihre Interpretation hinein. Und ihre Deutung von Zippora gibt uns auch zumindest eine Möglichkeit, diese merkwürdige Szene in der Wüste, wo Gott Mose töten will, zumindest ansatzweise vielleicht zu verstehen. Und sie gibt eine Liste von all den Versen, wo Zippora erwähnt wird und geht die also durch. Im ersten Vers in Exodus, der Schwiegervater des Mose wird in der Tat mit mehreren Namen benannt. Es kommen im weiteren Verlauf im Buch Numeri kommen nochmal andere vor. Das ist auch wieder, aber es ist schon klar, dass es immer dieselbe Person ist, weil es immer der Schwiegervater ist. Aber auch da haben sich die Ausleger natürlich mit rumgeschlagen, wieso dieser Mann nicht nur zwei, sondern ich glaube, es sind insgesamt sieben Namen, die auftauchen, mit denen er in der Tora genannt wird. Also da wird es wirklich zum Extrem gebracht, die Namensvielfalt. Ja, aber gehen wir zu seiner Tochter. Im ersten Vers in Exodus 2, 16 bis 17 wird Zippora nicht mit ihrem Namen erwähnt, sondern als eine von sieben Töchtern Jitros des Priesters von Midian. Und in zwei weiteren Versen, 4, 2, 20 und 18, 5, als Moses Frau. Nur zweimal wird sie mit ihrem Eigennamen erwähnt. Vom ersten Vers lerne ich, dass wir einen in jeder Hinsicht patriarchalischen Rahmen vor uns haben. Die Frau gehört dem Mann und hat fast keine eigene Identität. Der midianitische Priester, der Mann, ist das Subjekt des ersten Verses. Und als Vater, der sicher nicht glücklich darüber war, sieben Töchter, aber anscheinend keinen Sohn zu haben, überträgt er seine Identität auf seine Töchter. Als Gruppe und nicht als Einzelne und voneinander Unterschiedene werden die Frauen als Töchter des Priesters identifiziert. Und nicht als Töchter ihrer Mutter. Das Kleinvieh, das sie betreuen, gehört nicht ihnen, auch nicht der Familie, sondern ihrem Vater. Und nicht nur das, sondern als Hilf- und rechtlose Mädchen, die niemanden haben, der sie schützt, werden sie in der Zeit der Arbeit belästigt. Die Hirten vertreiben sie von den Wasserquellen. So auch beim zweiten Vers. Die Frau, Besitz ihres Vaters, wird als passives Geschöpf ohne eigene Kraft oder eigenen Wunsch dargestellt. Sie wird Mose gegeben. der ihr Baal sein wird, was im Hebräischen eben sowohl der Ehemann als auch der Besitzer sein kann, im Sinne von Besitz, Baalut, über Vermögen, und verdient die Erwähnung ihres Namens aufgrund ihres biologischen Erfolgs, der Tatsache, dass sie ihrem Mann ein männliches Kind geboren hat. So wird in einem Vers das Gewebe ihres Lebens zwischen drei Männern, dem Vater, dem Mann und dem Sohn, gewoben. Im Gegensatz zur Passivität Zipporas werden der Wille Moses durch das Verb »er fand sich bereit«, er fällte eine Entscheidung und wählte diesen Schritt, und der Wille Jitros durch das Verb »und er nahm« herausgestellt. Der Frau bleibt in diesem Zusammenhang nur eine Aktivität, und sie gebar. Aber diese Aktivität, die der Höhepunkt ihrer weiblichen Identität ist, ist kein Schritt, den sie gewählt hat. Nachdem das Geschehen so weit gediehen war, war die Geburt eine naturgegebene Notwendigkeit. Auch in diesem Moment hat die Frau keine andere Wahl, als mit Kräften, die stärker sind als sie, mitzuwirken. Und wieder im dritten Vers, 4,20, erscheint die Frau in ihrer Passivität. Ohne dass uns klar ist, ob die Sache nach ihrem Willen geschieht, wird sie, jetzt ohne eigenen Namen, aus ihrem Land und ihrer Heimat herausgerissen. Ihr Mann nimmt sie, setzt sie auf den Esel, wie eine stumme Puppe. Entsprach es ihrem Willen, ihre geschützte Welt zu verlassen, ihre Schwestern, um sich einer Gruppe von Sklaven in Ägypten anzuschließen? Aber sie wird genommen. Und in einem entgegengesetzten Schritt, wie bei einem Tanz, hören wir im sechsten Vers, der kommt dann in den folgenden Abschnitten, in Exodus 18, auf Umwegen, dass sie weggeschickt wurde. Und dennoch befinden sich in der Mitte zwei merkwürdige Verse, die unter dem Vorzeichen von Aktivität, Kampf, Blut und Sieg stehen. Die ergebene Frau tritt zwar für einen Moment aus ihrer Anonymität heraus, mit einer Tat, die Leben rettet, aber dies wird mit einem geheimen Code, der fast nicht zu entziffern ist, gesagt. Aus heutigem Blickwinkel scheint mir die Fremdheit Zipporas als die Gestalt des Anderen eine Doppelte zu sein. Sie ist nicht nur eine Frau, die der Welt der ihr nahestehenden Männer fernsteht, einer Welt des Glaubens, der Prophetie, des religiösen Kultes einerseits. Sowohl ihr Vater, der Priester, als auch Mose widmeten sich der Verbindung mit Gott und der Organisation von Herrschafts- und Rechtsordnungen, bei der ihr Vater und ihr Mann eng zusammenarbeiteten, andererseits. Sondern darüber hinaus ist sie von ihrer Herkunft her fremd und merkwürdig. Vielleicht aufgrund ihrer Hautfarbe, sicher aufgrund ihrer Sprache und Bräuche. Charakteristika, die sie in der Welt, in der sie lebte, noch mehr zur Randfigur machten. Die Fremdheit Zipporas betont also das Randdasein der Frau, das sowieso eine Gegebenheit des gesellschaftlichen Lebens ist. Und so kommt es zum Drama. Die fremde Frau, die man verdächtigt, Mose mit ihren heidnischen Zaubern gefangen zu haben, wird ihre Loyalität unter Beweis stellen müssen. Von hier aus wollen wir die Geschichte der Beschneidung angehen. Eine in Inhalt und Form schwierige Geschichte, rätselhaft in ihrer Kürze. In der Auslegung der Midrashim zu diesen merkwürdigen Versen erscheint Zipporah als aktive Gestalt mit selbstständigem Einfallsreichtum und wächst in der Krisensituation, in die ihre Familie in der Wüste gelangt ist, über sich hinaus. In der gewagtesten Heldengeschichte beschreibt Abarbanel, dass eine Schlange, vielleicht der als Schlange getarnte Engel Gottes, Mose in der Wüste angriff. Und Zipporah begriff, dass der Grund dafür darin lag, dass sie ihren Sohn nicht rechtzeitig beschnitten hat. Weil sie kein Messer hatte, nahm sie einen Feuerstein und schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab. Daraufhin zog sich die Schlange zurück und Mose war gerettet. Zipporah ist also die Heldin des Ereignisses. Sie führt die Tat mit eigener Kraft aus und rettet damit das Leben Moses. In diesem Moment wächst Zipporah in ihrer Kraft, ihrem Einfallsreichtum und ihren Fähigkeiten über drei, im Grunde genommen vier Gestalten hinaus. Ihren Mann, ihren Sohn und die Schlange, die Gottesstelle vertritt und auch ihren Vater symbolisiert. So wird das Abhängigkeitsverhältnis, das Zipporah in den meisten oben zitierten Bibelversen aufgrund ihres Vaters, ihres Mannes und ihrer Söhne definiert, auf den Kopf gestellt. Ist Zipporah plötzlich zu einer Heldin geworden? Hat sie eine wirkliche Umwandlung erlebt? Es sieht nicht so aus, wie die folgenden Entwicklungen zeigen. Vielleicht nur in ihrer inneren Welt, für den Bruchteil eines besonderen Augenblicks, in dem sich ihre Seele offenbarte. Dies ist die Richtung einer Auslegung im Buch der Generationen. Ein Tag wird kommen und ihre, Zipporas Seele, wird aufleben in Deborah, der Frau Lapidots, die Israel retten wird. Als wäre die Zeit noch nicht reif für die unverhüllte Heldenhaftigkeit einer Frau, nicht an der Seite Moses, nicht in ihrer Generation. Und wir müssen uns in Geduld fassen, bis wir Zipporas wiedergekommene Seele in der Geschichte der Prophetin Deborah, die tatsächlich eine kämpferische Frau war, hören. In jedem Fall scheint es, dass die Bibel in der rätselhaften Darstellung der Sache die Tat als geheimnisvolles Symbol der Loyalität der heidnischen Zipporah darstellt, als Zeichen der mit Erfolg bestandenen Aufnahmeprüfung in die Rolle der Frau der großen Führungsgestalt. Aber gleichzeitig vermeidet dies ausdrücklich zu sagen, um nicht eine Frau in ihrem Heldenmut darzustellen und hervorzuheben. Ja, soweit die Interpretation von Amia Lieblich zu Zippora, die wir, glaube ich, von all den biblischen Frauen, die auch im Buch Genesis gesehen haben und hier am Anfang von Exodus diejenige ist, die wirklich am wenigsten beschrieben wird und irgendwo auch kein größeres Schicksal danach noch hat. Ja. Das war eine Meldung von Rolf.
Wieso musste Zipporah sich beweisen, ihre Zugehörigkeit? Also das ist mir gar nicht so klar. Es wurde ja vorausgesetzt, dass sie sich beweisen musste, dass sie ihr zugehört. Und wieso musste sie das überhaupt?
Aus der Überzeugung, also aus der Überlegung heraus, dass sie eben eine Fremde ist, eine Midianiterin, die dazukommt. Und wir hatten das schon im Buch Genesis auch gesehen, dass dauernd die Frage da ist, kann man Frauen, kanaanitische Frauen heiraten? Und da steht sicher auch nochmal im Hintergrund, was später im Buch Numeri kommt, da, wo die Midianiter ja auch die Israeliten angreifen und die midianitischen Frauen die Israeliten zum Götzendienst verführen. An dieser Stelle wird Zipporah gar nicht mehr erwähnt, aber die Midrashim sagen an diesem Punkt auch zu Mose, wer hat dir denn erlaubt, eine Midianiterin zu heiraten? Sozusagen im Hintergrund wird nochmal klar, dass diese Ehe eigentlich nicht so ganz koscher war, nachdem was nachher ja. ist. Und vielleicht auch, das hat sich ja auch am Meer Lieblich nochmal beeinflusst, dieses Problem der midianitischen Ehefrau zu nehmen, das eben an anderer Stelle die Midrashim auch schon bringen.
Ich hatte jetzt Zipporah so im Zusammenhang mit Vater Moses und ihren Söhnen gesehen, dass ich gar nicht so sah, dass sie eben als Midianiterin außerhalb des Judentums stand. Das ist mir jetzt klar geworden.
Ja das ist auch an dieser Stelle, es ist vielleicht wirklich der weitere Kontext, der das erst ein bisschen zeigt. Auch, ja.
Okay, danke.
Ja, nochmal Herr Müller.
Ja, gerade weil sie Midianiterin war, hatte sie diese, ich nenne es mal diese Notbeschneidung, ja nicht machen können, um ein hebräisches oder israelisches Gesetz zu erfüllen. Das heißt also, sie wusste um die Beschneidung aus ihrer Kultur. Und das geht auch daraus hervor, dass eben im hebräischen Text das Wort Sor steht, was ja einwandfrei
ein Feuerstein,
ein Keil, aber ein Steinmesser, ja. ein Steinmesser bedeutet. Und nicht, weil sie kein Messer hatte, sondern weil sie aus ihrer Kultur gewohnt war, aus Alters her, dass eben die ihre Art von Beschneidung noch mit diesen alten Messern durchgeführt wurde.
Wäre eine Möglichkeit. Andererseits ist es ja schon ihr zweiter Sohn. Es wurde ja schon von dem ältesten Sohn Gershom dessen Geburt berichtet. Und wir könnten annehmen, dass den ja Mose schon beschnitten hatte und dass sie vielleicht daher schon die Bräuche der Israeliten auch kennt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ja, natürlich.
Moses aber kam ja schon beschnitten zur Welt.
Das sind die Midrashim hatte ich irgendwann, ich konnte ja nicht alles aufnehmen. Es gibt eben zu den Midrashim, das heißt, dass seine Mutter sagt, sie sah, dass er gut war und dass er ein schönes Kind war. Eine der Erklärungen dazu ist eben, dass er beschnitten geboren wurde. Aber ist natürlich auch spätere Interpretation.
Naja, gut, aber einer unter relativ vielen.
Ja.
Abraham war auch beschnitten zur Welt. Ja?
Nein, Abraham musste sich selber beschneiden. Das wird ja eindeutig in Genesis. Er bekommt ja den Bund der Beschneidung. Der wird ja erst bei Abraham eingesetzt. Aber es gibt noch ein oder zwei Gestalten, von denen gesagt wird, dass sie beschnitten geboren sind. Ja. Mhm. Ja, dann wären wir hier zum Abschluss dieses Wochenabschnitts und werden dann beim nächsten Mal sehen, wie Mose aus dieser verzweifelten Lage, wo er sagt, es ist ja alles nur schlimmer geworden, versucht, zusammen mit Gott herauszukommen. Und werden uns damit weiter mit den Plagen und der Herzensverhärtung Pharaos befassen.
Ja, wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich Ihnen allen einen wunderschönen Abend noch wünschen und einen ganz, ganz herzlichen Dank an Tamar Avraham.
Gerne, einen schönen Abend auch noch aus Jerusalem.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön, vielen Dank.
Vielen Dank.